Ja, ich habe euch ein Wort mitgebracht, ein Wort Gottes aus den 10 Geboten, das zweite, und ich glaube, es ist das unbekannteste von allen. Also ich glaube, es ist sicher nicht der Spitzenreiter. Wenn man die 10 Gebote so vor sich sieht, dann neigt man dazu, zu gewichten, zu sagen, ja, das ist also ein wichtiges Gebot und das ist ein nicht so wichtiges Gebot. Und das zweite ist sicherlich eins, wo viele sagen, na ja, gut, komm, da machen wir nicht so einen Wirbel draus. Ich möchte es vorlesen. Das zweite Gebot steht im 2. Mose, Kapitel 20, und dort die Verse 4 bis 6. Gott sagt, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, mach dir überhaupt kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür von seinen Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue, und das über tausende von Generationen hin. Das war das zweite Gebot. Vorbemerkung, ein unbekanntes Gebot, ich sagte es schon. Aber, oh Wunder, vom Platz, den es einnimmt, von den ganzen 10 Geboten, nimmt es fast mit am meisten Platz weg. 3 Verse, ein ganzer Absatz. Es muss wohl ganz, ganz wichtig sein. Es bekommt einen ganz, ganz großen Nachdruck. Es wird auch mit einer scharfen Warnung verbunden. Also bedeutet das für mich, ich darf dieses Gebot nicht unter Wert verkaufen. Ich darf es nicht übersehen. Ich darf nicht drüber hinweghören. Ich darf nicht denken, was soll's. Gott ist dieses Gebot sehr, sehr wichtig. Und wenn es ihm wichtig ist, dann muss es nachhaltige Bedeutung für meine Beziehung zu ihm haben. Ich schieße mir ins eigene Knie, wenn ich dieses Gebot überhöre. Achtung, Götzen. Unsere Gottesbilder. An einer Stelle war die Übersetzung, ich habe es nach der guten Nachricht gelesen, nicht so ganz korrekt. Da steht nämlich, wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Das steht so gar nicht da, sondern es steht, wirf dich nicht vor ihnen nieder und diene ihnen nicht. Also gemeint sind die Bilder. Hier geht es nicht darum, überhaupt Bilder zu machen. Wir dürfen Bilder machen, wir tun es ja auch. Wir haben hier im Gemeindehaus, findet ihr ganz viele Bilder. Dort hinten hängen Bilder, im Treppenaufgang hängen Bilder, überall hängen Bilder. Es geht hier darum, Bilder zu machen, die Gott darstellen und denen wir uns zuwenden, weil wir denken, von diesen Bildern geht Gottes Kraft aus, geht seine Gnade aus, geht seine Führung aus. Darum geht's. Hier ist das erste Gebot sicher mit drin enthalten. Auch andere Götter kann man als Bilder darstellen. Aber es geht auch um Bilder, die den Gott der Bibel darstellen. Bilder, die den Gott der Bibel darstellen. Und dazu kann man unterschiedliche Materialien nehmen, zum Beispiel Papier, Leinwand oder Holz. Metall, ja, also Bronze, Silber, auch aus Gold könnte man so Bilder machen, Standbilder, Statuen. Da könnte ich mir denken, dass wir so sagen, naja, also da sind wir ziemlich unanfällig für, also kann man es doch überhören. Aber man kann auch andere Materialien dafür nehmen, um ein Gottesbild zu machen. Zum Beispiel Gedanken. Man kann aus Gedanken ein Gottesbild machen. Man kann seine Vorstellung von Gott nehmen und seine Wünsche von Gott nehmen und seine Projektionen und das Ganze zusammenzimmern zu einem Bild, das wir uns von Gott machen und können sagen, von das ist Gott. So stelle ich mir Gott vor. Ich denke mir Gott so. Und das ist ein Gottesbild. Das Fatale daran ist, das Bild ist nicht dasselbe wie die abgebildete Person. Ich kann zwar sagen, ich denke mir Gott so, das ist eine tolle Diskussionsgrundlage, ich kann aber nicht hoffen, dass dieser Gott, den ich mir so denke, mir auch so begegnet. Man kann ein Bild auch bearbeiten, das kennen wir alle von der digitalen Fotografie her. Früher hat das der Fotograf gemacht, jetzt können wir alles selber machen, retuschieren, alles ein bisschen schöner machen, so Flecken und Runzeln wegmachen, die Nase ein bisschen zurechtrücken, der Wirklichkeit ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ich mache mir Gott selber. Ich rücke mir so zurecht, wie er mir gefällt. Dass Gott also genau dieselben Leute gut findet, die ich auch gut finde. Und dieselben Leute hasst, die ich auch hasse. Also wenn das so ist, dass dein Gott die gleichen Leute hasst wie du und die gleichen Leute gut findet wie du, kann man sicher sein, kannst du sicher sein, hast dir ein Bild von Gott gemacht. Gott gibt dieses Gebot dem Mose für Israel und das Fatale 40 Tage später, Israel fordert Aaron, sozusagen den Vizekönig, den zweiten Mann hinter Mose auf, mach uns ein Gott, der vor uns herziehe. Weil 40 Tage war Mose schon weg, war auf dem Berg, hat die 10 Gebote empfangen. Das Volk war ganz allein und hat so gedacht, ja, Gott ist weit weg. Wir wollen ihn aber ganz nah bei uns haben. Aaron muss ran und der muss uns einen Gott machen, der vor uns herzieht. Keinen anderen Gott als den Gott Israels, aber einen Gott, der zum Anfassen ist, den man sehen kann, der ein Sinnbild der Kraft und der Stärke, der Potenz ist. Also ordnet Aaron an, hier jeder sein Gold herbei und dann wird es zusammengeschmolzen und es entsteht ein Stierbild. Zeichen der Kraft und der Macht, ein Symbol für den lebendigen Gott. Aber es ist nicht der lebendige Gott, es ist ein Abgott. Und zum Spott wird dieses Bild in der Bibel nicht Stier genannt, sondern eben goldenes Kalb, um es verächtlich zu machen. Tastet religiöse Gefühle an. Ja, erstes Beispiel fürs Antasten von religiösen Gefühlen, aber es war nötig. Das war mal ein Jahwe nach ihrem Geschmack. Ein Gott mit Kraft. Ein Gott, ja, wo man sagen kann, also da kann die ganze Welt gegen uns aufstehen. Mit diesem Gott schaffen wir den Durchbruch. Das ist das bearbeitete Bild. Ja, kommen wir zu unseren Gottesvorstellungen. Wir reden von Gott und von Jesus sehr oft und sehr schnell sind wir bei unserer gedanklichen Bildbearbeitung. Denn uns will vielleicht nicht gefallen, was wir da hören. Wir reden von Gott und von Jesus lieber, wie wir ihn gerne hätten und wie er in unser Schema passt. Und dann passieren Dinge, die wir mit unserem Bild von Gott nicht in Einklang bringen können. Und wir scheitern mit unserem Glauben an diesem Bild. Wir zerschellen daran wie ein Schiff auf einem Felsen. Was machen wir? Unsere bearbeiteten Gottesbilder decken sich oft nicht mit dem Gott der Bibel, sind oft ganz anders. Es geht nicht um irgendeine primitive Götzenabbildung hier, sondern um die Vorstellung, die wir uns oft von Gott machen. Klar, brauchen wir irgendeine Vorstellung von Gott? Logisch, wir müssen ja wissen, wem wir uns nahen im Gebet, mit wem wir es zu tun haben. Das eigentliche Problem ist, dass wir mit diesen Bildern etwas in Gott hineindichten, was möglicherweise so gar nicht da ist. Und dann macht man sich sehr schnell zum Herrscher über Gott. Nicht Gott herrscht über mir, sondern ich herrsche über Gott, weil ich ihn bearbeiten kann, so wie mir das gerade passt. Und da hat sich etwas ganz, ganz Wesentliches verschoben. Da bin ich gottlos. Da hasse ich Gott, denn ich liebe sein Bild mehr als ihn. Ja, und dann zerschell ich mit meinen Gottesvorstellungen an der Wirklichkeit, weil schlimme Dinge passieren. Und ich sage, da kann er mal sehen, wo er bleibt, da schmeiße ich ihn weg. Kann ich ja, Bilder kann ich wegschmeißen. Aber den lebendigen Gott kann ich nicht wegschmeißen. Und er hat es schon lange nicht nötig, dass ich an ihm festhalte. Er braucht es nicht, ich brauche ihn. Sehr dringend sogar. Wir hatten gestern einen Impulstag in der Gemeinde, da ging es unter anderem auch darum, wieso so viele Menschen erst zum Glauben kommen, erste Schritte machen im Glauben und dann den anderen Weg vollziehen, zurück, weg von Gott. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns irgendwann abgewöhnen, es mit dem reellen Gott, mit dem realen Gott, mit dem lebendigen Gott zu tun zu haben, sondern dass wir unsere Gottesbilder machen, unsere Vorstellungen, die verdichten zu einem Bild, das dann auch nicht mehr veränderbar ist und dass wir das für Gott halten. Und erleben dann Enttäuschung und sind dann frustriert und identifizieren dieses Bild mit Gott, schmeißen es weg und sind weg vom Fenster. Passiert gar nicht so selten. Gott lässt sich nicht abbilden. Wir können Gott nicht festlegen auf bearbeitete Bilder, selbstgemachte Bilder, die wir von ihm machen. Das geht ja schon mit Menschen nicht. Also ich habe mit euch zu tun, mit einigen von euch, mit vielen von euch. Und wie wäre das, wenn ich mir so ein Bild von euch mache? Wenn ich mir so im Geist euch beschreibe und ich sage, der ist so und so, das ist so und so ein Typ, ich tue euch in eine Schublade rein, genau so und nicht anders bist du. So warst du gestern, so bist du heute und so wirst du morgen noch immer sein. Da werdet ihr ziemlich verärgert auf Dauer. Und da würdet ihr sagen, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und mit Recht würdet ihr das sagen. Schon mit Menschen kann man das nicht, sich ein Bild von Menschen machen. Und mit Gott erst gleich dreimal nicht. Wie oft habe ich meine persönlichen Sehnsüchte, meine Ängste in andere hineinprojiziert. Und am Ende war der andere nur so eine leicht veränderte Ausgabe von mir selber. Aber der andere ist anders, ganz anders als ich. Manchmal entdecke ich ähnliche Züge, aber Vorsicht, nicht fixieren, nicht festlegen. Und mit Gott ganz genauso. Wenn andere Menschen schon ganz anders ticken als ich, wie anders muss Gott dann sein als meine Vorstellung? Wir können von Gott nur das wissen, was er von sich kundtut, da wo er sagt, so bin ich. Da können wir sicher sein, ja, so ist er wirklich. Wir erfahren von ihm in der Bibel. Da teilt er sich mit. Ich weiß keine andere Quelle, die gut wäre. Gott ist anders als unsere Vorstellungen und deswegen spricht die Bibel auch so häufig davon, sie sagt, Gott ist unsichtbar. Gott ist, kann man nicht sehen. Gott kann man nicht von sich aus einen Zugang zu gewinnen. Eigentlich können wir nur wenig mehr von ihm sagen, als dass er ein genialer Schöpfer ist, wenn wir uns umschauen. Draußen. Die Schöpfung gibt ein Zeugnis von Gott, sagt er, ist genial. Abgeleitet von der Beobachtung in der Natur. Der König Salomo, als er den Tempel geweiht hat, als der große Tag da war, nicht 10.10.10, sondern eben dieser gigantische Tag, als der Tempel eröffnet und eingeweiht wurde, da sagt er, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Unmöglich, unmöglich. Alle Bemühungen der Menschen, Gott darzustellen oder sich vorzustellen, sind ganz kümmerliche, ganz, ganz schwache Versuche, ein Fenster zu Gott hin aufzumachen. Es geht nicht. Gott ist nicht zu fassen, nicht sehen, sondern hören. Es ist Gottes alleiniges Recht, wann er sich zeigt, wo er sich zeigt, wie er sich zeigt und wem er sich zeigt. Es ist sein alleiniges Recht. Im Alten Testament hat er uns durch sein Wort zu erkennen gegeben. Und Gott sprach, wie oft lesen wir das in der Bibel? Und Gott sprach. Bei der Erschaffung der Welt sprach er durch sein Wort der Erwählung, als er Abraham erschienen ist, oder Mose, da hat er gesprochen. Durch sein Wort vom Gericht bei den Propheten hat er gesprochen. Dann hat er 400 Jahre lang geschwiegen. 400 Jahre lang. Da haben sich viele Menschen Vorstellungen von ihm gemacht, aber eine reale Kundgebung von ihm, außer das, was man eben schon in der Bibel lesen konnte, gab es nicht. Mose hat Gott kein Bild gezeigt, nur seinen Namen genannt. Ich werde sein, der ich sein wird. Gott offenbart sich immer wieder durch sein Wort im Alten Testament. Aber jetzt geht's weiter. Gott hat sich selber abgebildet. Wir sollen uns kein Bild machen von ihm. Aber er hat uns ein Bild von sich gegeben. Gott lässt sich nämlich sehen in Jesus. In Jesus können wir Gott sehen. Jesus, das Ebenbild. Wir sollen uns kein Bildnis machen, aber das hält ihn nicht davon ab, uns sehr wohl eins von sich selber zu zeigen. Das ist nicht von uns gemacht. Wir reden nicht von deinem oder meinem Jesus, sondern von Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Gott hat sich für uns Menschen sichtbar gemacht. Er ist das Bild, das er selber gemacht hat. In seinem Sohn, in Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So bringt es ganz klar auf den Punkt der Paulus in seinem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, steht im Hebräerbrief. In Jesus Christus hat Gott sein eigenes Wesen, seine Art, seinen Charakter eingeprägt. Wer wissen will, wie Gott ist, der schaue auf Jesus und der weiß, wie Gott der Vater ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater, da ist dieses Jesusbild. Wer sich ein Bild von Gott machen will, muss ihn ansehen, muss Jesus ansehen. Sein Leben trägt von A bis Z den Stempel Gottes. Es ist sein autorisiertes Bild. Jesus ist das Gesicht Gottes für die Welt. Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Das reicht uns. Zeig ihn uns. Wir würden ihn so gern sehen. So ähnlich wie die Anfrage damals beim Aaron. Gar nicht so viel anders. Und die Antwort, wieso anders von Jesus, wie anders als die von Aaron. Wer mich sieht, der sieht den Vater. O Haupt voll Blut und Wunden, dieses Bild von Gott in Jesus ist anders als das Bild, das es rundum in den Religionen gegeben hat. Da sehen wir Traumbilder, da werden uns Projektionen vorgeführt. So hätten wir ihn gern, als einen Stier, als einen mächtigen sonst was. Ja? So wie wir vielleicht gerne selber wären. So wie wir uns unseren großen Bruder wünschten, der uns beisteht. Hier ein Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Ein Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Wenn wir den Mann am Kreuz sehen, Jesus, dann müssen wir uns eigentlich schämen für unsere selbstgemachten Bilder. Paulus schreibt, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt. Das war sein Job, den Leuten Jesus vor Augen malen, und zwar ihn als den Gekreuzigten. O Haupt voll Blut und Wunden. Das ist das Bild von sich, das Gott uns gerne deutlich machen möchte. Da schauen wir ihm mitten ins Herz, wo er seinen einzigen Sohn hingibt am Kreuz für die Sünde der ganzen Welt. So ernst nimmt er die Sünde. Ist kein Spaß. Und so ernst nimmt er auch seine Liebe zu uns. Unfassbar. Und wir merken, dass sein letztes Wort über unserem Leben Gnade ist und nicht Vergehen. Da sehen wir Gott, wie er ist. Jesus Christus ist Gott. Wir brauchen kein Fenster mehr zu suchen. Er hat selbst das Fenster aufgemacht. Endlich. Die Spannung hat sich aufgelöst. Wenn wir Jesus Christus ansehen, dann lernen wir Gott, den Vater, kennen. Ich will nur ein paar Züge von Jesus aus dem Evangelium schildern, die uns einen Hinweis geben, wie der Vater ist. Es gibt keine Geschichte in der ganzen Neuen Testament, keine einzige Geschichte, in der der Herr Jesus die Sünde auf die leichte Schulter genommen hat, vielleicht Witze drüber gemacht hat. Nein, Gott schließt keinen Frieden mit der Sünde. Ganz, ganz deutlich. Zweites Blitzlicht. Es gibt aber keinen Bericht, dass Jesus einen Sünder verstoßen hätte, der zu ihm kam. Wer zu ihm kam in Hilflosigkeit mit seiner Sünde, den hat er niemals enttäuscht. Den hat er angenommen, hat die Sünde auf sich genommen. Gott hat eine Barmherzigkeit für alle Sünder. Drittes Blitzlicht, es gab keine Brücke von dem Selbstgerechten zu Jesus. Da war wie eine Mauer. So widersteht Gott den Stolzen und denen, die meinen, sie müssen keine Buße tun und nicht umkehren. Sie haben keine Chance, zu ihm zu kommen. Da bleibt es kalt. Jesus schwieg, als Herodes ihn mit seinem Hofgesinde verspottete. Und so schweigt Gott eben auch manchmal, wenn wir meinen, wir können mit ihm machen, was wir wollen. Wir können getrost so unsere eigenen Bilderchen von ihm machen und meinen, das ist Gott. Wir sehen, wie Gott ist. Als Christen haben wir durch Jesus Christus ein eindeutiges Bild von Gott. Also das Gottesbild, das sollen wir wirklich haben. Leidenschaftliche Liebe. Warum dieses Gebot? In Vers 5 steht die Begründung. Ich lese mal nach der Luther-Übersetzung. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender, ein eifersüchtiger Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Ist das ärgerlich? Kann man so von Gott reden? Ist das nicht ein bisschen komisch gedacht, menschlich? Gott sagt selber so über sich, das ist kein Gedanke, den sich irgendein Schlauer mal ausgedacht hat oder weniger schlauer. Gott soll ein eifernder Gott sein, als wäre er ein Mensch mit defizitären Charaktereigenschaften, krankhaft geradezu. Ist es nicht lästerlich, überhaupt so von Gott zu reden? Nein, Gott redet so von sich. Gott offenbart sich in leidenschaftlicher Liebe zu uns. Eifersucht ist die andere Seite der Liebe. Er will uns dringlich klar machen, wie heilig er die Beziehung zu uns findet. Ihm geht es so wie, ja, ich denke so an die Bilder, die wir in unserem Geldbeutel mit uns tragen. Manche hat da Bilder drin. Ich meine nicht auf dem Geldschein, sondern Bilder von seiner Frau oder von ihrem Mann. Hat jemand sowas? Ja, einige, ja, ich sehe Nickende. Aha. Ja, und jetzt stelle ich mal vor, ihr tauscht dieses Bild aus mit dem Bild vom anderen Mann oder von einer anderen Frau. Das sind ja nur Bilder. Ja, und euer Ehepartner entdeckt das zufällig und sieht, oh, da ist ein anderes Bild drin. Oh, der wird sagen, na ja, Naja, wir sind ja halt alles erwachsene Menschen. Bei Gelegenheit schenke ich ihm noch zusätzlich ein Bild von mir, das ist dann daneben. Ist auch okay. Das wäre doch krank, oder? Das wäre echt krank. Leidenschaft gehört dazu. Es ist die andere Seite. Die selbstgemachten Bilder von Gott sind Gift, selbstmörderische Illusionen. Gott kann das aus Liebe nicht mit ansehen. Wir sind ihm einfach zu wichtig, als dass er uns einfach so laufen lässt. Missachtung hat Folgen. Bis ins dritte und vierte Glied steht hier, Gott lässt sich nicht abbilden, er ist nicht zu fassen, deswegen warnt uns dieses Gebot. Achtung, Missachtung ist keine Privatsache. Nachkommen sind unter bestimmten Voraussetzungen mit betroffen. Und zwar dann, wenn sie Gott hassen. So steht es ja hier in der Begründung. Das heißt, wenn sie Gott einen guten Mann sein lassen. Na ja, gut, soll er reden. Mir egal. Gott hassen heißt Leben auf eigene Faust. Das wirkt sich sehr oft so aus. Bilder enttäuschen. Wenn ich an das Bild glaube, das ich mir von Gott gemacht habe, dann wird es passieren, dass dieses Bild in der Krise nicht durchträgt und ich Schiffbruch erleide. Ich meinte, Gott müsste doch so oder so sein. Und er müsste doch dieses oder jenes verhindern. Aber das Bild verhindert nichts. Es läuft anders als gedacht. Viele sind enttäuscht, verbittert. Bis ins dritte oder vierte Glied kann man auch so verstehen. Das sind die Generationen, die in einem Haus zusammen leben. Und wenn einer im Haus gegen dieses Gebot verstößt und sich so sein Gottesbild macht, sind alle in dem Haus, Uropa, Opa, Eltern, Kinder, betroffen. Kommen in einen Strudel des Fluchs hinein. Niemand lebt für sich allein. Wenn einer im Boot sitzt mit anderen und anfängt, unter sich ein Loch zu bohren, und da sagt einer, hey, was machst du denn da? Ich sage, ich bohre hier ein Loch. Und er sagt, das darfst du nicht. Da sage ich, wieso, ist doch meine Privatsache, das ist mein Fleck hier im Boot. Aber das geht nicht. Das ist damit gemeint, bis ins dritte und vierte Glied. Aber Barmherzigkeit an vielen Tausenden. An vielen Tausenden. Übrigens steht hier nicht Generation. Man könnte es also auch so verstehen. Die vielen Tausenden, das ist das ganze Land mit gemeint. Es hat Rückwirkung, wenn ich dieses Gebot nicht missachte, wenn ich Gott Gott sein lasse, dann tritt das ein, was Jesus dann Jüngern gesagt hat in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Viele, viele sind von dem betroffen, dass ihr mir nachfolgt. Und nicht irgendwelchen anderen Götterchen. Die Liebe hat Übergewicht in diesem Satz. Der Segen hat Übergewicht. Die Gnade hat Übergewicht. Wir feiern heute das Abendmahl. Das sind Zeichen seiner Liebe. Einer Liebe mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Mit ganz viel Kraft. Mit ganz viel Gnade, die Rückwirkung hat aufs ganze Land. Auf die Stadt, in der wir leben, auf alle unsere Bekannten, unsere Verwandtschaft und unsere Familie sowieso. Wir sind eingeladen, seine Barmherzigkeit zu schmecken. Er will auch heute Morgen Barmherzigkeit erweisen an vielen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Amen.